Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Malte Asmus, am Tag des Haferpreis geht es bei uns heute auch eher um fußballerische Hausmannskost. Wir sprechen über den HSV, wir sprechen über den verdienten, aber am Ende doch auch ein bisschen dreckigen Sieg im Pokalfight in Heidenheim, über Matchwinner Robert Glatzel und die Lehren, die der HSV daraus auf dem Weg zum erhofften Klassenerhalt ziehen sollte, mit dem HSV-Experten Max Ropers, freier Sportjournalist, unter anderem für Sport1 unterwegs. Hallo Max.
Moin Malte, danke für die Einladung. Schön mal wieder bei euch im Fever Pitch dabei zu sein.
Ja, das freut mich, dass du Zeit hast, und wir sprechen ja über den HSV, und von daher, du bist dem ja auch herzensmäßig ein bisschen verbunden, von daher ist es ja ein schöner Anlass, nach so einem Sieg im Pokal, nach einem Weiterkommen dann darüber zu reden. Bobby Glatzel schießt ausgerechnet den HSV in die nächste Runde. Ist das so ein klassischer ausgerechnet Pokalmoment, den wir im Fußball ja alle so lieben, oder sagt das vielleicht auch mehr noch über den HSV aus als die eigenen Gesetze des Pokals?
Ja, ich finde es komisch, dass wir auf ausgerechnet bei ihm kommen. Ich meine, das ist der jetzt irgendwie Top 10 Vereinstorschütze. Also klar, zweite Liga, aber trotzdem, das musst du erstmal schaffen. Mhm. Und er ist ja einfach immer ein Goalgetter gewesen, seit er beim HSV ist. Ich glaube, das ist jetzt sein 5. Jahr. Und gut, letztes Jahr war er verletzt, aber davor war er immer um die 20 Tore Torschützenkönig geworden, immer verlässlich. So, und ja, dass der dich dann in die dritte Runde dann schießt, ist eigentlich zwangsläufig, ist eigentlich eher, dann muss man sich fragen, warum spielt er dann nicht? Dafür gibt's auch Gründe. Das hat Merlin Polzin ja auch alles schon erklärt, und seine Ausstellung erklären das ja auch. Aber dass er jetzt dieses Tor macht zu diesem Zeitpunkt, das ist schon wichtig gewesen für ihn, auch für die Mannschaft. Und ich glaube, dass das jetzt nochmal den HSV ein bisschen besser machen kann, dass du jetzt wenigstens einen Stürmer hast, der trifft, der das Selbstbewusstsein auf der richtigen Seite hat, der jetzt wahrscheinlich nicht mehr zweifeln muss, ach Mann, warum spiele ich denn nicht, sondern jetzt weiß er, ey, Trainer weiß Bescheid, ne? Also nächste Woche vielleicht mal nicht erst in der 60. Minute einwechseln.
Gerade im Spiel gegen den ersten FC Köln gucken wir natürlich auch dann gleich nochmal rauf, was am Wochenende anstieg, ganz wichtiges Duell natürlich, aber Glatzel ja sowieso Pokalspezialist, 15 Tore in 18 Pokalspielen, also wer, wenn nicht der, und dann auch noch gegen seinen Ex-Club.
Ja, also ich glaube, das war einfach wichtig. Ich fand es sehr gut. Das hat man, glaube ich, nicht so richtig mitbekommen. Als der Elfmeter gepfiffen wurde, rennt Luka Vucevic sofort auf ihn zu. Ja. Also wirklich, das ist ein Sprint. Das kann man noch in den Highlights sogar sehen. Und er muss ihm ja klar gemacht haben, ey, du schießt jetzt. Du schießt. Das ist dein Ball. Hier wird jetzt nicht irgendwie rumdiskutiert. Du schießt. Und dass das der 18-Jährige dem 31-Jährigen sagt, ist auch irgendwie witzig. Aber es zeigt halt auch, dass die super Spieler dieser Mannschaft wissen, was sie an Glatzel haben, dass das der Mann ist, der die Tore macht, und das war 4 Jahre so, und auch wenn sie jetzt Bundesliga spielen, kann das ja nicht alles weg sein, und ja, ich glaube auch gegen Köln, ich weiß nicht, ob es gegen Köln dann für die Stammelf reicht, das muss man ja auch dann im, da gibt's ja, da komme ich klar noch zu, da gibt's noch ein paar andere Schwierigkeiten, als einfach nur, wer spielt vorne, aber dass du ihn in der Hinterhand hast und dann auch noch Yusuf Paulsen, wenn er endlich mal wieder, wenn er irgendwann mal vielleicht mal fit wird, das ist schon ein Faustpfand, und Redsford Königsdörfer, ja, dem wäre mal so ein Dosenöffner auch zu gönnen, aber der HSV hat schon eine sehr gute Sturmreihe eigentlich. Die Frage ist halt, finden sie den einen, der wirklich jetzt so viel abdeckt, dass sie nicht immer vor jedem Spiel überlegen müssen, okay, wer spielt heute, wer ist der Richtige, sondern einfach so eine Bank da vorne zu haben, dem du vertrauen kannst und der dir dann im Abstiegskampf die wichtigen Tore beschert.
Ja, Tore, das ist ja gerade das Problem beim HSV zuletzt dann auch gewesen. Hat der HSV denn gestern jetzt gelernt, dass auch hässlich siegen mal besser ist, als schön zu verlieren? Denn das war ja auch was, was in den letzten Wochen sich so durchzog, dass man Lob kriegte. Josef Paulsen hat es zuletzt gesagt, gegen Union, Mainz, Leipzig, Wolfsburg waren wir die bessere Mannschaft. Das zeigt, dass die Richtung stimmt. Ja, optisch hübsch, aber ergebnisschwach.
Ja, also eigentlich hat man sich ja auf was anderes eingestellt. Am Anfang war es ja, wir wollen Hauptsache dreckig gewinnen. Also dieses ganze Umstellen auf Fünferkette und lange Bälle und diese erste Liga annehmen, das hat man ja sich so vorgestellt, dass man dann eher dreckig gewinnt. Aber jetzt war es andersrum, dass du dann doch wieder merkst, ach Mann, wir haben ja so gute Fußballer. Und jetzt haben wir noch Vieira und wir haben Lokonga und wir haben Luka Vucevic hinten. Und wir haben einen Torwart, der gut mitspielen kann, und wir haben Dompe, Ryan Philipp kann gut Fußball spielen. Also der HSV ist auch in der ersten Liga sofort wieder in dieser Rolle, oder jetzt so langsam in vielen Spielen wenigstens in der Rolle, das Spiel machen zu müssen. Und das Das schließt aber nicht aus, dreckig zu gewinnen. Und was mir so aufgefallen ist gestern auch, wenn du diese, also es war gestern für mich wie ein Pokalspiel gegen den Zweitligisten, bei allem Respekt. Mhm. Heidenheim ist auf allen Positionen schlechter besetzt, außer vielleicht im Tor gestern. Auf allen Positionen schlechter besetzt und sie haben auch schon mit 11 gegen 11 fast nichts für die Offensive getan. Und der HSV muss dann lernen, geduldig zu bleiben, aber trotzdem konsequent zu bleiben. Und das haben sie wirklich geschafft, weil auch vor dem Elfmeter, der dann glücklich war, das ist kein Elfmeter, aber die waren wieder im Strafraum. Und das ist für mich auch eine Art von dreckig zu gewinnen, sich nach und nach dem Tor anzunähern und nicht nur Schema A zu haben oder Schema F zu haben und drauf zu hoffen, sondern sie haben sich nach und nach angearbeitet, sie haben aus der Distanz geschossen, sie haben Freistöße erzwungen, sie haben auch weiter dann hoch in den Strafraum reingespielt und da wäre dann wahrscheinlich auch noch ein Paulsen gekommen, wenn es 0-0 gestanden hätte, wäre es ja dann eh noch gekommen, aber trotzdem, um dann ein anderes Ziel zu erreichen. Und das ist auch dreckig gewinnen, also das Tor zu erzwingen. Und ja, ich glaube, das müssen sie lernen und sie müssen lernen, in der Bundesliga gibt es nicht die Zeit, auf Selbstvertrauen so lange zu hoffen von einem Stürmer. Also man kann jetzt nicht nochmal Ransford-Königsdörfer einen Elfmeter hinlegen. Das wird jetzt auch nicht mehr passieren. Aber so, dass er den macht. Und auch selbst wenn er sagt, ich habe das Selbstvertrauen. Nee, vielleicht gerade nicht. Vielleicht du nicht gerade. Du wirst schon deine Zeit bekommen, aber nicht diesen Elfmeter gegen Wolfsburg, was im Nachhinein leider 3 verlorene Punkte sind. Und das ist auch eine Art von hässlich zu gewinnen, einen Elfmeter zu nehmen. Da müssen sie jetzt so ein bisschen rankommen, dass dieses Klarsein, Schnellsein, Handlungsschnellsein, das ist auch eine Art von dreckig zu gewinnen. Denn den Ball müssen sie sowieso haben. Also da werden sie auch in der Bundesliga wieder nicht verstecken können. Das hat sich jetzt gezeigt.
Das stimmt, aber sie brauchen auch einen, der die Bälle dann aufnimmt, der sie abnimmt und der sie verwertet. Und ich meine, Glatzel, 80 Pflichtspieltore plus für den HSV, auch wenn du, wie vorhin gesagt, schon gesagt hast, er hat sie in der zweiten Liga erzielt. Aber ist der denn so ein Simon Terodde, der eigentlich nur in der zweiten Liga performen kann? Er konnte es ja in der ersten bisher noch nicht mal nachweisen. Er hat ja noch nicht mal die Chance gekriegt. 57 Minuten, das ist jetzt für einen Stürmer auch nicht unbedingt viel, vor allen Dingen, wenn es dann eben nicht so von der Spielanlage her läuft.
Ja, also da bist du halt dann an der Frage, Ransford Königsdörfer ist ja auch ein Zweitligastürmer gewesen. Also was gibt ihm oder Rayan Philippe auch? Also sind alles Zweitligastürmer gewesen. Und außer jetzt Paulsen, aber der ist nun leider nicht fit für nicht mal 45 Minuten anscheinend. Ja. Und es ist die Frage, was ich finde, er ist kein Terodde. Ich finde, er hat das Zeug eher wie ein Tim Kleindienst oder Niklas Füllkrug. Er muss jetzt nicht Nationalspieler werden, aber immerhin auf einem Level zu spielen, wo man sagt, ey, dem vertraust du in der ersten Liga auch das zu. Denn ich finde, den kannst du hoch anspielen mit dem Rücken zum Tor und du kannst ihn auch flach anspielen. Er ist technisch sicherlich der beste Stürmer beim HSV. Den kannst du immer anspielen. Was er halt eben nicht kann, ist 90 Minuten den Ball hinterherlaufen und pressen. Mhm. Dafür ist ein Paulsen besser, dafür ist ein Königsdörfer besser, aber wie wichtig kann sowas sein für einen Stürmer? Dafür müssten ja eigentlich andere, also du musst ja eigentlich als Trainer schaffen, dass dein Mittelstürmer nicht wegen Defensivkönnen aufgestellt wird. So, du brauchst Tore. Und das kann Glatzel. Er kann, das hat man gestern wieder gesehen, er ist intuitiv im letzten Drittel, macht er einfach die richtigen Sachen. Das eigentlich muss das 2-0 fallen, als der Konter kommt und er sich perfekt einfach umdreht und sieht, dass Vieira mitkommt. Und der muss den Ball eigentlich nur noch reinmachen, er schafft es dann nicht. Aber dann wäre es ein Tor und ein Assist für den eingewechselten Stürmer gewesen. Mhm. Und er ist einfach einer, auf den sich die Abwehrspieler auch immer konzentrieren müssen. Die Heidenheim, die kennen ihn ja. Also die kennen ihn aus der zweiten Liga als Gegner, als vielleicht noch ein paar als Mitspieler. Und die kennen ihn ja, die wissen ja, was der kann. Und bei Ransford Königsdörfer, ich kenne das immer so noch aus Amateurphasen, es gibt immer so Stürmer, wo man sagt, ja, den können wir den Ball geben. Den können wir, lass ihn mal machen erstmal. Ja. Und diese Nuancen, die kannst du dir im Abschiedskampf nicht leisten. Du musst immer einen haben, der die Gegner beschäftigt. Und das kann Glatzel. Ich würde sagen, insgesamt ist vom Potenzial Yusuf Paulsen der bessere Stürmer. Ja. Aber wenn das nur mal 90 Minuten nicht reicht, dann musst du Glatzel die Chance geben. Und ich würde mich freuen, wenn er da die Chance bekommt. Aber es ist halt auch beim HSV nicht leicht, diese ganzen Offensivkünstler in ein System zu pressen. Denn da wird sich die nächste Frage auftun. Kannst du gleichzeitig Ryan Philippe, Jean-Luc Dompé und Fabio Vera spielen lassen? Eigentlich alle, wo man sagt, ja, der muss spielen. Ja. Aber es gibt halt nur 11 Plätze und sind alle nicht die Defensivkünstler. Und das kannst du dann auch wieder nicht hinterher verlassen. Ja. Also der HSV hat jetzt Merlin Polzin, man muss ihn beim Namen nennen, hat jetzt die Aufgabe, diese 4, 5 Offensivkünstler, mehr oder weniger, auf jeden Fall Könner, aufzustellen und da das Maß zu finden. Weil es bringt jetzt auch nichts, wenn sie jetzt alle vorne aufstellen und sagen, ja, wir gewinnen. Und dann geht's hinten den Bach runter und dann hast du schnell das Problem, dass du dann doch wieder die Gegentore dir fängst. Also da ist echt, das ist echt eine Herausforderung für Polzin, jetzt die richtige Startaufstellung und dann vielleicht auch die richtigen, ja, ersten, zweiten, dritten Wechsel zu finden. Das wird richtig, richtig schwer, weil er einfach einen guten Kader hat, das muss man ja auch sagen.
Definitiv. Das wurde Glatzel ja auch gegen Wolfsburg dann ein bisschen zum Verhängnis, dass er da gar nicht im Kader stand, weil Polzin gesagt hat, naja, ich muss aber ja auch wirklich ein paar Defensivspieler haben. Wen soll ich da denn sonst aufstellen? Deshalb Glatzel eben nicht dabei. Aber in einem Spiel, wo er vielleicht am Ende sogar noch gebraucht worden wäre, um vielleicht dann eben nicht zu verlieren, sondern diese Chancen, dieses Chancenplus, was der HSV da hatte, dann auch tatsächlich in Tore umzumünzen.
Ja, und das sehe ich eben genauso. Also ich habe es nicht verstanden, warum er da nicht spielt. Auf die Tribüne gesetzt wird, denn du hast, also bei allem Respekt, du hast 20 Kaderplätze, also 9 Ersatzspieler und es kann nicht sein, dass ein Robert Glatzel da keinen Platz findet. Er ist immer noch ein Stürmer, den du beachten musst, was ich eben gesagt habe. Und wenn ich dann sehe, dass ein Fabio Baldé eingewechselt wird, den ich natürlich mich freut, ist, wenn ein HSV-Jugendspieler hochkommt und die Chance bekommt. Aber wenn der auf der rechten Außenbahn eingesetzt wird, wo er offensichtlich Schwierigkeiten hat und auch ein Alex Rössing-Lellis sieht, der ungefähr genauso alt ist und auch noch nicht im deutschen Profibereich angekommen ist, das muss man jetzt so sagen, dann habe ich lieber halt den dritten Mittelstürmer hinten, weil es bringt mir ja nichts, einen Außenspieler zu haben, der nicht respektiert werden muss. Und dann spiele ich lieber anders. Dann kloppe ich lieber den 7., 8., 9. Ball vorne rein und habe da Glatze und Pausen und dann kann Wolfsburg mal sehen, was sie damit machen. So, und das ist natürlich jetzt sehr ärgerlich, dass es selbst Holstein Kiel schafft, in Wolfsburg zu gewinnen, völlig verdient zu gewinnen. Und der HSV hat 3 Punkte gegen einen, aktuell ist es so, direkten Abstiegskonkurrenten verloren. Und das darf jetzt nicht nochmal passieren. Das ist jetzt einmal passiert. Und man muss sich natürlich auch ärgern, dass man gegen Gladbach und St. Pauli, die auch nicht so stark sind, wie man es vielleicht vermutet hat, da jetzt schon ein paar Punkte hat liegen lassen. Mhm. Und es kommen noch einige Kracher. Aber ich hoffe, dass es eben am Ende nicht an diesen Punkten mangelt, die man jetzt hier in den ersten 8 Spielen vielleicht schon hat liegen lassen. Obwohl man es vielleicht nicht gedacht hätte, dass der Aufsteiger so schnell in der Bundesliga ankommt. Aber das sind so Sachen, das ist dann eben dieser kleine Unterschied. Und warum dann vielleicht auch in Wolfsburg am Ende wieder die Klasse halten wird, weil sie diese Spiele irgendwie gezogen haben, obwohl keiner weiß, warum. So.
Ja. Ist das denn was du Polzin zutraust, aus dieser Spieleransammlung dann die richtigen immer rauszufinden, dass er da das nötige Gespür dann entwickelt, beziehungsweise dann auch ein bisschen Glück gehört ja auch dazu, dann eben, denn wie gesagt, wenn er Glatzel gegen Wolfsburg zur Verfügung gehabt hätte, hätte es ja vielleicht anders aussehen können. Also da hat er vielleicht bloß auf einer Position sich dann ein bisschen vertan, in Anführungsstrichen. Er hatte ja gute Gründe dafür, das eben zu entscheiden, wie er es entschieden hat.
Also ich traue es ihm zu, um dir einfach mal kurz, also um mal zu sagen, aber warum? Weil ich finde, er ist jetzt knapp ein Jahr Trainer, er hat immer wieder dazugelernt. Er hat immer wieder auch vielleicht manchmal am Anfang zu lang gewartet, weil er vielleicht seinem System erstmal vertraut hat, aber irgendwann kommen die Änderungen. Also das war letztes Jahr einmal zu Beginn der Rückrunde so, als er ein paar Änderungen gemacht hat. Jatta zum Beispiel nicht mehr aufgestellt, ein, zwei andere Änderungen gemacht. Mikel Bronsis zum Beispiel damals das Vertrauen gegeben. Das war eine wichtige kleine Änderung. Oder auch einen Sebastian Schonlau rauszunehmen, der Kapitän war. Das war unbequem. Und dann nochmal zum Ende, wo er dann einen Ransford Königsdörfer mal aufs Mittelfeld gestellt hat. Das waren so kleine Sachen, wo man sagt, ey, versuch's doch mal. Es hat dann immer so 2, 3 Wochen gedauert, aber dann kam es. Und dann hat es auch für alle gefruchtet und dann hat es halt auch ineinander gegriffen. Und jetzt in der Bundesliga hat das schon wieder bewiesen. Also da nicht zu stolz zu sein, auch Neuzugänge auf die Bank zu setzen, wie ein Toro Nariga oder ein Capaldo, die als Führungsspieler eigentlich eingekauft wurden. Oder ein Perez, also das war sicherlich auch nicht so geplant, dass so eine teure Bayern-Leihgabe dann nicht spielt. Er hat den Mut, Sachen zu verändern, auch unbequem zu sein. Es dauert vielleicht manchmal ein bisschen länger, aber dann kommt es. Also ich glaube, dass er so langsam findet, so langsam zu sich findet, mit diesem Kader umzugehen. Denn da gibt es immer noch einen Emanuel Ferrei, der sehr viele Verletzungsprobleme hatte, der jetzt aber auch wieder reinkommt. Und der gestern, ich habe einen Freund geschrieben, wo ich meinte, also nun wechsel doch bitte Königsdörfer und Rössing-Lelles sieht aus. Bei aller Liebe, es funktioniert heute einfach nicht. Und 2 Minuten später hat er es dann wirklich gemacht. Das sind so Sachen, wo man merkt, okay, und auch genau auf den Positionen. Und das sind dann so Sachen, nicht nur, weil ich das jetzt sage, sondern einfach, weil es dann irgendwann offensichtlich wird, dass das die Fußballer sind, die gerade passen. Und ich traue ihm auch zu, dass er zum Beispiel einen Lokonga und einen Vera irgendwie anpasst. Und vielleicht dauert das noch 2 Wochen, aber er ist ein sehr schneller Lerner. Also einer, der vielleicht nicht immer das Prädikat Wunderkind bekommt, der sofort die A-Lösung hat, wie es jetzt ein Hürzeler war oder früher ein Nagelsmann. Aber er lernt immer dazu, er beschäftigt sich, er hat auch ein sehr gutes Trainerteam, finde ich, was auch sehr sichtbar ist, wo man immer sagt, okay, der hat jetzt nicht irgendwie 2 Hütchenaussteller, sondern 2 Co-Trainer, der eine mehr aufs Mentale, der andere mehr aufs Taktische. Und das ist ein Team, was auch zusammen richtig ineinander greift. Ja, alles Hamburger Jungs, also wirklich Jungs, alle um die 30. Und ich glaube, dass es der HSV sich sehr freuen kann, Stefan Kunz, Klaus Koster, dass sie so einen Trainer aus den eigenen Reihen hochgezogen haben, ihm das Vertrauen dann auch irgendwann geschenkt haben, ihm dann nochmal das Vertrauen in der Bundesliga geschenkt haben und nicht nach dem 0-5 bei Bayern ihn erst das erste Mal angezählt haben. Das war genau das Richtige. Und da bin ich sicher, dass das auf Früchte tragen wird.
Wobei dieses Prädikat Wunderkind ja auch immer ein bisschen schwierig ist, denn ja sowohl Hürzeler als auch Nagelsmann machen ja nun bei Weitem nicht alles richtig, wie ihre Trainervita dann ja auch unterstreicht. Also deshalb, klar, am Anfang haben sie sehr viel richtig gemacht, sehr schnell, aber man muss es ja auch dann immer im Gesamtkontext dann betrachten. Deshalb Polzin dadurch natürlich keineswegs abgewertet, das nochmal zum
Unterstreichen. Ja, oder Tedesco, wenn man sich an den erinnert. Der war der perfekte Trainer für 11 Spiele in Aue und ein Jahr auf Schalke und dann, also der ist ja auch heute noch ein ordentlicher Trainer irgendwie, aber es hatte dann immer einen perfekten Plan A und dann hat es aber dann, als die Gegner dann irgendwann mal reagiert haben, dann daran gemangelt, sich dann wieder anzupassen. Und das schafft Polzin eigentlich ganz gut. Und auch die Dreierkette, die jetzt mittlerweile auch zeigt, wo man am Anfang gedacht hat, ja, wie wollen wir denn so ein Tor schießen? Mittlerweile sieht man ganz klare Abläufe, wo man sieht, okay, so kommen sie nach vorne. Einzelne Spieler gecoacht, wie Nikolai Remberg, wo man dann dachte, ja, das ist ein reiner Zerstörer, wie sein Name Rambo sagt. Nein, der kann mit dem Ball. Der hat anscheinend die Jonas-Meffert-Schule durchlaufen und greift das jetzt auf, was ihm beigebracht wird. Das sieht man wirklich. Und mittlerweile ist er unverzichtbar. Oder fast unverzichtbar. Aber weil er gestern ja auch ersetzt wurde und gut ersetzt wurde. Aber er ist gewachsen innerhalb von 3 Monaten. Und das ist ein Verdienst des Trainers oder des Trainerteams. Und ich glaube, der HSV tut gut daran, da weiter miteinander zu arbeiten, immer weiter zu kommunizieren, weil es natürlich auch, obwohl es jetzt irgendwie seit ein paar Spieltagen von der Tabelle her gut aussieht, kannst du dir nicht sicher sein, dass Gladbach da immer unten drin bleibt, wenn vielleicht ein neuer Trainer kommt. Du kannst dir nicht sicher sein, dass Wolfsburg, also sowieso nicht, du hast gerade gegen sie verloren, aber du kannst dir nicht sicher sein, dass die da weiter rumkrebsen oder Mainz, Augsburg, die alle auch irgendwo sagen können, hey, vielleicht müssen wir den Trainer entlassen und dann haben wir irgendeinen neuen oder wir kaufen im Winter nochmal ein und auf einmal bist du dann doch wieder 3-4 Plätze weiter hinten und das wird schon wieder eng. Also da muss der HSV immer wieder weiterarbeiten, kann sich jetzt nicht darauf ausruhen, was sie die ersten 8 Spiele zusammengearbeitet haben.
Zumal du ja auch schon aufs Programm hingewiesen hast und gesagt hast, also eigentlich war es am Anfang ein bisschen leichter als das, was jetzt eben noch kommt. Das ist schon eine ziemliche Hausnummer, die da dann ins Haus steht. Und da braucht es dann vor allem, weil du eben gesagt hast, den Weg zum Tor haben sie schon gefunden. Dann aber eben auch Tore und damit auch mehr Instinkt vielleicht vor dem Strafraum, um diese Chancen dann zu nutzen. Kollege Pit Gottschalk hat es am Montagabend bei Hamburg 1 nochmal relativ klar gesagt, wenn es um Torgefahr geht, und du hast es auch schon angedeutet, mehr Glatzel als Paulsen.
Ja, das stimmt. Also Paulsen ist einfach ein hervorragender Arbeiter, ein hervorragender, der auch Tore machen kann. Ja, also er kann wenn ein Kontakt Abschluss im Tor, dann vertraue ich Yusuf Poulsen. Aber diese Feinheiten, die es manchmal im Strafraum braucht, auch mal nochmal zurückzuziehen, den Gegner vielleicht nochmal kurz auszuwackeln, da ist Glatzel besser. Aber es ist nun mal so, das Spiel ist halt, da ist immer noch ein Gegner dabei, und wenn du hinterherlaufen musst, gerade gegen die Stuttgarts, Frankfurts, Borussia Dortmund kommt in einer Woche in den Volkspark, also du kannst dir nicht sicher sein, dass du da immer den Ball haben wirst, und da braucht es halt auch jemanden, der gegen anlaufen kann. Wenn Glatzel das kann, ist er für mich die Nummer eins, gerade wegen Yusuf Poulsens Mangel in der Fitness. Da führt für mich dann auch, da hat er dann recht, klar. Aber ich muss auch ehrlich sagen, was der HSV ihm auch noch mitbringen muss, ist, oder was ihn eigentlich auch noch liegt, sind Standards. Denn Standards entscheiden, also er gestern wieder und letzte Woche gegen Wolfsburg hatte ein verfehlter Standard, der Elfmeter, dafür gesorgt. Aber wenn die Standards weiterkommen, wenn sie da sich weiter einstudieren, und dann hast du immer noch einen Glatze, dann hast du einen Pausen, hast du einen Vuskovic von hinten oder einen Elfadli. Das sind auch Waffen, die der HSV hat. Also die sind für einen Aufsteiger, Köln ist auch ein Aufsteiger, vielleicht kommen wir gleich noch zum Spiel, sehr gut aufgestellt. Und ich glaube, dass ein paar Spieler von mindestens der Hälfte der Bundesliga-Clubs auch beneidet werden, also dass sie sich dort im Team sind. Und das muss man erstmal schaffen. Und ich bin sehr gespannt, wie sich jetzt so der Herbst noch gestaltet.
Du sprichst die Standards an. Ich meine, wenn jemand von der Tribüne bzw. ausgemustert reinkommt und dann auch die Eier hat, diesen Elfmeter dann auch reinzumachen und vor allen Dingen auch sehr souverän reinzumachen. Das war jetzt ja kein rein gezitterter Elfmeter, sondern das war ja schon auch mit breiter Brust dann reingetreten. Das ist natürlich ein Faustpfand. Da merkt man natürlich auch die ganze Erfahrung, die er mit seinen mittlerweile 31 natürlich dann auch schon hat. Also das ist natürlich was, wo man sagt, er ist vielleicht kein Heilsbringer, aber er ist das nötige Korrektiv, was der HSV in bestimmten Situationen dann einfach braucht.
Ja, das würde ich auch sagen. Also da ist ja auch noch so ein bisschen Vertrauen von seinen Mitspielern. Also ein Jean-Luc Dompé weiß ganz genau, wie er mit Glatzel zusammenspielen muss. Miro Muheim, Emmanuel Ferrei zu teilen. Aber selbst ein Heuer Fernandes, der lange Bälle schlagen kann auf dem Glatzel. Da ist ja immer noch ein, und vielleicht auch ein Königsdörfer, der ja vielleicht auch mal in der Systemänderung mit ihm zusammenspielen kann. Warum denn nicht? Da ist ja immer noch so ein Gerüst aus dem Aufstieg jetzt doch noch da, was man zwischendurch ja gedacht hat, die tauschen alles aus. Da ist ja ein Gerüst da von diesen alten, arrivierten Kräften, die sich kennen und die genau wissen, was sie an ihrem Bobby haben. Weil das merkt man auch, das hat man manchmal gemerkt bei so Trainingsspielen, wo er gerade wieder fit war. Das ist einer, zu dem wird aufgeschaut, auf den wird sich, wie du schon sagst, so verlassen. Und die wissen auch vielleicht, was er nicht kann, klar. Aber wenn du jemanden da vorne hast, auf den du dich verlassen kannst, also ich denke mal manchmal wirklich an so einen Tim Kleindienst bei Heidenheim, also oder an Niklas Füllkrug oder auch Fabian Klos damals bei Bielefeld. Das waren so Stürmer, die hatten ihre Fähigkeiten, und die wussten aber auch ganz genau, was sie nicht können. Und das ist vielleicht manchmal besser als jemanden, ein Jungen wie Königsdörfer, der jetzt erstmal sagt, ich will alles können. Ich will mit dem Ball gut sein, ich will gegen den Ball gut sein, ich will schnell sein, ich will kopfballstark sein, ich will technisch gut sein. Und am Ende alles nur so halb klappt und vielleicht einfach gerade nicht die Zeit ist. Das ist vielleicht gerade das Bessere, was der HSV braucht, gerade in diesen Spielen, wo wirklich eine Aktion oder ein Tor am Ende über 3 Punkte manchmal entscheidet.
Und die sind natürlich wichtig für einen Klassenerhalt. Das ist definitiv klar. Was erwartest du denn für das Spiel gegen Köln? Jetzt für eine Herangehensweise des HSV, auch personell natürlich, aber auch vor allen Dingen für das Spiel insgesamt. Kann der HSV aus dem Heidenheim-Duell was mitnehmen, außer der breiten Brust, eben auch dreckig gewinnen zu können?
Ja, man muss sagen, dass der HSV ja mit einer halben B11 da gespielt hat. Also Dompe war nicht dabei, Lokonga war nicht dabei, Capaldo, der jetzt, mehr so den Stammplatz da rechts hinten in der Innenverteidigung hat, und Heuer Fernandes hat nicht gespielt. Also da ist ja schon noch was dahinter. Also und da ist er trotzdem in Heidenheim gewonnen. Das muss man dann auch mal anerkennen, und das im Pokal einfach weiterkommen. Ziel erreicht. So, und ich erwarte, dass sie ihr Grundgerüst beibehalten. Die werden jetzt nicht alles umschmeißen, weil der FC Köln kommt. Das haben sie auch beim FC Bayern nicht gemacht. Also warum sollte man das jetzt machen? Ich erwarte, dass sie mutig sind, dass sie wirklich ihren Stiefel durchspielen wollen. Und vielleicht auf kleine Sachen, das wird, glaube ich, ein bisschen überraschendes Spiel, weil auch Kwasniok ist ja einer, der sich perfekt vorbereiten kann und der den HSV in- und auswendig kennt, aus 4 Jahren zweiter Liga mit Paderborn, nur einmal gegen die verloren. Also das ist einer, der genau weiß, auf was es da ankommt. Und dann wird das, glaube ich, ein sehr ausgeglichenes Spiel. Vielleicht hat der HSV ein bisschen mehr den Ball, aber vielleicht hat Köln ein bisschen mehr diese Aktion. Said Elmala, den musst du natürlich einbinden. Da musst du am besten mit 2 Spielern auf der rechten Seite ihn direkt aufgreifen. Und das traue ich auch einem Gotschulei-Spiel und Capaldo zu. Ich glaube, das wird so das, worauf sich das am meisten bezieht. Und dann eben auf der anderen Seite diese Aktion, die sich bieten, dann auch auszunutzen. Jean-Luc Dompé und Miro Muheim, ich glaube, wenn die wieder zusammenspielen und vielleicht auch ein Emmanuel Ferrei von der Bank kommt oder ein Vieira, der jetzt dann auch ja sicherlich hofft, wieder von Anfang an zu spielen, dass das dort ineinander greift und dass du dich in diesem Hexenkessel, ist es ja, man sagt, ich weiß nicht, ob man Hexenkessel zum Kölnstadion sagt, aber es wird eine richtig, eine
sehr gute Stimmung.
Es wird eine elektrische Atmosphäre so. Ne? Also es wird richtig heiß. 15:30 Sonntag, also da ist auch noch mit hell. Also du kannst, da kannst du schon mal ausgehen, dass das ein richtiges Knallerspiel wird, worauf sich die ganze Bundesliga freuen kann. Und ich glaube, dass ein Sieg möglich ist und dass es ein sehr ausgeglichenes Spiel wird, wo am Ende kommt es halt darauf an, dass du die Dinger machst und dass du hinten eben nicht kassierst und dass du Said Elmala ist einfach wirklich eine Ausnahme gerade, dass du den eben kalt stellst. Wenn das Ding gelingt, dann ist alles möglich.
Das hat man ja gegen Dortmund wieder gesehen, wie er da eben dann auch vor der Süd dann sich in Szene gesetzt hat, wobei er da vielleicht auch ein bisschen eingeschüchtert war von der imposanten Kulisse, da vielleicht ein bisschen mehr nachgedacht, als er das normalerweise tut. Macht er vielleicht gegen den HSV dann nicht so? Weil
das, ja, vielleicht ist er auch jetzt, ich spiele heute noch gegen Bayern, also das könnte vielleicht noch so, vielleicht powert er sich da auch zu sehr aus, vielleicht geht es über 120 Minuten, man weiß es nicht, aber also das sind schon, also wie gesagt, auf jeden Fall Bereicherung für die Bundesliga, aber eben nicht nur von den Fans und von den Auswärtsblockzahlen und irgendwie von irgendwelchen schönen Bildern, sondern einfach fußballerisch sind das Bereicherung für die Bundesliga und ich glaube, man kann sich da wirklich auf ein qualitativ sehr hochwertiges Fußballspiel freuen, ja.
Jetzt hat der HSV ja auswärts so ein kleines Siegproblem. Die haben in der Bundesliga 2-mal unentschieden, 2-mal verloren, im Pokal 2-mal auswärts gewonnen. Gut, auch wenn da die Gegner jetzt nicht unbedingt vielleicht das Niveau haben, was man haben muss, um in Köln zu bestehen. Auswärtsschwäche, kann sich das festsetzen irgendwo aus deiner Sicht psychologisch im Kopf?
Es kann sich immer irgendwann festsetzen. Ich finde, dass die Auswärtsauftritte an sich bis auf das Bayern-Spiel alle vollkommen in Ordnung waren. Leider hat man eben in Gladbach am Anfang, da musste man erstmal sein System finden und das war wahrscheinlich immer noch ein bisschen Vorbereitung, ehrlicherweise. Ja. So blöd das klingt, da 0-0 zu holen, ein Sieg wäre am Ende möglich gewesen. Das war damals als Erfolg gewertet worden. Bei Union Berlin kannst du eigentlich auch gewinnen, du hältst den Elfmeter und du bist dann eigentlich die bessere Mannschaft und Königsdorf hat eine oder zwei sehr gute Aktionen, wo es dann eigentlich noch kippen kann. Und dann gegen Leipzig warst du komplett ebenbürtig. Also das ist keine, fußballerisch ist es keine Auswärtsschwäche, aber irgendwann kann es vom Kopf natürlich so kommen, wenn du jetzt noch ein, zwei, ich weiß nicht, was das Auswärtsspiel da drauf ist, ich glaube Augsburg, wenn du da natürlich nicht deinen Punkt, dann hast du natürlich diese Listen dann, 6 Spiele, nur 2 Punkte, nur ein Tor, wie auch immer, das will keiner lesen. Aber ich glaube, jetzt ist so dieser Punkt zu sagen, nein, wir haben keine Auswärtsschwäche. Das wäre jetzt in Köln dann wirklich Zeit, das klarzumachen.
Wichtig für den Blick dann auch, was am Saisonende natürlich rauskommen kann für den HSV. Alle hoffen selbstverständlich in Hamburg auf den Klassenerhalt. Was erwartest du vom Saisonausgang? Was glaubst du, wann wäre es aus deiner Sicht eine erfolgreiche, wann wäre es eine okaye Saison? Ja gut, eine schwache Saison wäre es wahrscheinlich nur, wenn es wieder runter ginge.
Also ich finde, es ist so einfach wie bei keinem anderen Verein. Also du kannst sagen, 17. schlechte Saison, Relegation 1-0 und irgendwie 0-0 gegen Paderborn, gute Saison. Also das ist die Benchmark. Und wenn es der Abstieg ist, ist es eine schlechte Saison. Wenn es der Klassenerhalt ist, ist es eine gute Saison. Und wenn das dann am Ende ich glaube nicht, dass dieses Jahr wenig Punkte reichen werden. Dafür ist, glaube ich, die Liga zu ausgeglichen, ja. Abgesehen von Bayern und vielleicht noch zwei, drei anderen Top-Teams. Ist es eine sehr ausgeglichene Liga. Deswegen macht Sinn, dass es relativ viele Punkte braucht, um drin zu bleiben und vielleicht relativ wenige, um irgendwie Siebter zu werden. Aber wenn das am Ende erreicht ist, dann ist das eine erfolgreiche Saison. Und der HSV braucht sich, und das ist ja auch der alte Mythos, dass jetzt alle nach Europa schauen, wenn irgendwie zwei Spiele gewonnen werden. Das ist albern. Das macht keiner hier in Hamburg schon lange nicht mehr. Schon vor dem Abstieg ja schon nicht mehr. Und ich glaube, dass es einfach darauf ankommt, dieses Ziel zu erreichen. Und dann ist es eine erfolgreiche Saison. Und dass du dann darauf aufbauen kannst und dass du im Pokal das mitnimmst, was du mitnehmen kannst. Da kommt es auf Losglück an, da kommt es auf Tagesform an. Aber du musst einfach diese Klasse halten. Und das ist von Anfang an klar kommuniziert worden. Ja. Und entsprechend musst du dich danach richten. Ich glaube, Stefan Kunz rechnet immer noch gerne mit diesen 38, 40 Punkten. Das finde ich auch eine gute Maßnahme, weil damit wird es ziemlich sicher reichen. Und da sind noch 30 zu machen. Und wenn du deinen Weg weitergehst, dann wirst du es schaffen. Und ich bin zuversichtlich, dass sie die Klasse halten. Das war ich nach dem ersten, zweiten, oder vor allen Dingen nach dem zweiten Spieltag gegen St. Pauli nicht. Aber wenn die Entwicklung weitergeht, wenn sich da die Fußballer im Team auch weiterfinden, dann bin ich mir sehr sicher, dass da Platz 15 rauskommt. Also das bin ich mir sicher, dass sie das schaffen. Vielleicht auch Platz 16, man muss sehen. Aber der HSV ist in dieser Liga auf jeden Fall ebenbürtig und das ist nach 8 Spieltagen ein großer Erfolg.
Wenn du jetzt noch die Glaskugel noch ein bisschen weiter bemühst, welche Rolle wird Robert Glatzel aus deiner Sicht da spielen oder wird er überhaupt noch eine Rolle spielen? Er ist ja unheimlich loyal. Er hat ja mehrere Versuche, vergebliche Versuche mit dem HSV zurück in die erste Liga zu kommen, dann auch angetreten. Ist immer geblieben, obwohl er ja auch Angebote hatte, vielleicht mal zu wechseln. Sondern hat gesagt, nee, ich möchte das hier mit dem HSV schaffen. Er hat also auch ja selbst auch viel Geduld. Soll aber gerüchteweise sich dann doch schon mal umgucken, ob da nicht vielleicht im Winter noch was anderes geht. Wie bewertest du das und was traust du ihm noch zu? Wird er eine tragende Rolle da spielen bei diesem Klassenerhalt?
Also ich würde, wenn ich jetzt Klaus Koster oder Stefan Kunz oder Merlin Polzin wäre, den Teufel tun, ihm gerade nach gestern irgendwie nahezulegen, den Verein zu verlassen. Dass er sich umschaut, ist nur menschlich, nur logisch. Hat er ja auch im Sommer schon, aber es gab dann nichts Konkretes. Ist ja auch verständlich natürlich, der will spielen, der will auch irgendwie Spaß am Job haben. Hast du nicht, wenn du auf der Tribüne sitzt. Aber ich kann nur dazu raten, gerade weil es im Winter super schwer ist, einen guten Stürmer zu finden, gerade weil auch das Budget, ja, der HSV ist nicht bitterarm, auf keinen Fall, aber einen guten Stürmer für Bundesliga-Qualität im Winter zu finden, ist entweder eine Laie oder ein überteuerter Preis. Und das können sie sich nicht leisten. Gerade bei der Form von Königsdörfer, gerade bei der Verletzungsanfälligkeit von Pausen. Ich würde niemals den abgeben. Und ich würde jetzt darauf aufbauen, was da gestern war. Und es war ja auch ein Zeichen, dass er ihn nach 60 Minuten eingewechselt hat. Genau für diesen Spieler, wo immer diskutiert wurde. Und er dann seinen Job gemacht hat. Und deswegen, also so einen Spieler hat der HSV nicht im Kader. Und entsprechend muss er dann auch bleiben so. Und vielleicht kann man noch sagen, okay, vielleicht braucht man noch irgendwo anders eine Verstärkung oder vielleicht reicht es auch nicht. Vielleicht zeigt er jetzt auf Dauer, dass es dann doch nicht reicht. Dann kann man gucken. Aber wenn er das zeigt, was er gestern gezeigt hat, so sicher einfach einen Elfmeter reinzumachen, den simpelsten Job einfach zu machen, dann ist er der den HSV auch zum Klassenerhalt schießen kann, auf jeden Fall.
Simpelster Job, frag mal in Frankfurt nach.
Oh ja.
Die gestern im Elfmeterschießen gegen Dortmund dann eben ausgeschieden sind wegen zweier verschossener Elfmeter. Denn auch der zweite von Dortmund, das war eher verschossen, als dass Kobel ihn jetzt gehalten hat. Auch wenn, na gut, wollen wir jetzt nicht zu böse aber sein.
Grüße an Christopher Michel.
Ganz genau, den grüßen wir an dieser Stelle. Auch gern gesehener Gast hier bei uns im Fever Pitch Podcast. Genauso wie du, Max, zum HSV oder gern auch zu anderen Themen. Ich danke dir, dass du heute dabei warst.
Danke, Malte. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.